Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Nerds Podcast. Hier sprechen wir über Methoden, Trends und Strategien, wie ihr euer Business über Social Marketing verbessern könnt. Von Facebook bis LinkedIn, von E-Com über Lead-Generierung bis Brandbuilding, von B2C bis B2B. Heute für euch am Mikro, Jan Stranghöner.
Dann legen wir los und sagen herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Nerds Podcast. Ihr habt, wenn ihr in den letzten Wochen aufmerksam zugehört habt, mitbekommen, dass es ein, wenn nicht das beste Event des Jahres gegeben hat. Und wie versprochen, gibt es jetzt die ein oder andere Folge mit Menschen, die auf dem AdsCamp 25 bei uns auf der Bühne waren. Und ich bin sehr froh und dankbar, dass heute ein Gast sich die Zeit nimmt, der auf unserer Bühne war, das erste Mal beim AdsCamp dabei, ein Weggefährte, würde ich fast sagen. Über 20 Jahre lang begleitet er mich, uns, wir uns gegenseitig, mindestens 20 Jahre. Herzlich willkommen, schön, dass du am Start bist. Hallo Simon.
Jo, moin. Freut mich, dass ich es nach dieser langen Zeit dann auch in den sagenumwogenen Podcast geschafft habe.
Ist gut, ne? Ich habe eben schon im Vorgespräch gesagt, wir machen einfach so zwei Performance-Marketing-Opas erzählen von der Zeit vor iOS 14. Das wäre bestimmt auch unterhaltsam.
Ja, sicherlich. Also für uns beide wäre es auf jeden Fall unterhaltsam. Für die Zuhörer, na, weiß nicht.
Ja, das ist dann vielleicht das ein oder andere Anekdötchen, wo man relaten kann oder nicht. Aber das sparen wir uns für später einfach auf, würde ich sagen.
Ja, das heben wir uns noch auf. Fürs nächste
Kölsch. Nach iOS 14 kam dann irgendwann eine Plattform an den Start und genau darüber haben wir auf dem AdsCamp gesprochen, denn du hast einen der spannendsten, wenn nicht den spannendsten Case im Gepäck gehabt und wir haben kurzfristig den Vortrag ein bisschen umgestellt und eine Panel-Diskussion draus gemacht. Deswegen können jetzt alle, die zuhören, zum einen nochmal ein Stück weit rekapitulieren und uns zuhören, wie wir über das Thema TikTok-Shop sprechen werden. Und ich habe die ein oder andere Frage aus dem Publikum mitgebracht, die dort gestellt wurde, die wir unseren Zuhörerinnen und Zuhörern auch nicht vorenthalten wollen. Aber bevor wir reingehen, Simon, es gibt Menschen, die kennen dich vielleicht noch nicht. Was muss man denn über dich wissen?
Ja, ich würde sagen, ich bin Quereinsteiger in Performance-Marketing, wie wahrscheinlich so viele. Bevor ich angefangen habe, das Internet zu entdecken, habe ich eine Ausbildung gemacht als Kinderpfleger, aka Kindergärtner. Danach habe ich 4,5 Jahre als Türsteher gearbeitet und irgendwann habe ich dann meinen Weg ins Marketing gefunden. Ja, für manche hört sich das an wie eine Abwärtsspirale, für mich war es aber ein Aufstieg. Und ja, seit geraumer Zeit, so seit 2015, 2017, habe ich mich dann fokussiert auf den Aufbau von AdBaker als Performance-Marketing-Agentur. Der ein oder andere hat vielleicht schon mal eine Werbeanzeige gesehen, weil wir auch eine Lernplattform haben.
Ich glaube, dein Gesicht ist der ein oder anderen Person schon mal über den Screen gehuscht. Und die Frage, ob man dann hoch oder runter oder links oder rechts geswiped hat, das wird man
die Frage.
Das ist die Frage. Du warst das nicht das erste Mal auf dem AdsCamp, du warst das erste Mal als Speaker auf dem AdsCamp. Aber wenn du einmal so rekapitulierst, 3 Wochen her, wie war es für dich 2025? Was hat dich so am meisten abgeholt? Was ist dir in Erinnerung geblieben?
Ja, ich habe gerade noch mit meinem Team tatsächlich drüber gesprochen. Kurz Revue passieren lassen, dass ich auf dem AdsCamp war und gesagt, dass mir extrem positiv aufgefallen ist, was da für eine coole Crowd ist und dass man merkt, dass ihr das veranstaltet, also die Nerds, weil ich das Gefühl hatte, dass auch wirklich die Marketing-Nerds am Start waren und man sich direkt auf einer gewissen Tiefe mit den Leuten unterhalten konnte und ja, die waren alle sehr ehrlich, sehr offen und von daher kann ich sagen, hat mir das sehr viel Spaß gemacht, da zu sein, viele auch bekannte Gesichter zu sehen und sich natürlich auszutauschen.
Das freut mich sehr, dass du das so auch empfunden hast. Das ist tatsächlich auch das Feedback der Leute, weshalb sie auch jedes Jahr aufs Neue dann den Weg nach Köln suchen und finden. Nerdic Wurz an der einen oder anderen Stelle, insbesondere bei deinem Thema, muss man ehrlicherweise sagen, war es für viele im Saal ein Thema, mit dem man sich vielleicht schon mal ein bisschen beschäftigt hat, aber das ganze Thema TikTok-Shop erst so wirklich Anfang des Jahres in Deutschland ja auch angefangen hat. Viele Sachen noch in der Beta-Version waren und du hast ja auch am Anfang dann abgefragt, so wer hat da schon die ersten Gehversuche gemacht? Irgendwie gefühlt hat sich jeder damit beschäftigt, aber so eine richtige Bewertung, was taugt das, was braucht man, um loszulegen, konnte dann auch keiner geben. Deswegen warst du ja auch auf der Bühne dann mit dem Case von More Nutrition, wo du uns ein Stück weit ja so in die Anfangszeit des Cases mit reingeholt hast, gesagt hast, wo so die Stellschrauben liegen. Eine Sache vom Anfang ist mir ganz im Gedächtnis geblieben oder sehr gut noch im Gedächtnis geblieben, ist so, die einen finden einen Weg, wie es für die Marke funktioniert und die anderen heulen auf der OMR rum, dass es halt eben nicht geklappt hat nach 1-2 Wochen. Das war ein sehr prägnantes Bild, was du da gezeichnet hast. Nimm uns doch mal mit, warum der Start vom TikTok-Shop in Deutschland ja so ein bumpy road war für viele, warum es ruckelig war und wo so die Herausforderungen gerade am Anfang lagen.
Ja, ich glaube einfach, dass es vielleicht unterschätzt war oder dass vielleicht der ein oder andere so ein bisschen zu früh aufgegeben hat oder ja, vielleicht man dachte, okay, das ist jetzt einfach so ein schönes shiny Object, da mache ich jetzt ein bisschen mit und zack, funktioniert das alles. Und ich glaube eben, das war es halt nicht. Das waren halt, deswegen hatte ich auch am Anfang vom Vortrag eben dieses Bild gezeichnet, um eigentlich so den Hinweis darauf zu geben, dass ich sage, hey, da gibt's Leute, die haben mitgemacht zwar am Anfang, aber die haben viel zu früh aufgegeben. Und meiner Meinung nach eben, weil die Plattform noch nicht richtig verstanden wurde. Und dafür muss man einfach fairerweise sagen, hey, wir haben sie auch nicht verstanden in den ersten 2 Wochen. Wir sind halt vielleicht ein bisschen länger dran geblieben an der Sache oder wir sind länger dran geblieben an der Sache. Und TikTok-Shop hat deutlich mehr Facetten, als man vielleicht auf den ersten Blick sozusagen mitbekommt. Und das würde ich sagen, habe ich auch vielleicht so ein bisschen in dieser Panel-Diskussion gespürt, dass für den einen oder anderen im Saal war einfach, das ist TikTok-Shop, ist doch das Live-Gehen auf TikTok, so basically. Und das zeigt ja auch so ein bisschen, dass entweder TikTok-Shop sich auch nicht gut verkauft hat, wenn es so in den Köpfen drin ist, eben sehr eindimensional gesehen wird. Und ich glaube, das ist eigentlich auch der größte Fehler, den dann Brands gemacht haben, die keinen Erfolg hatten oder eben direkt nach Tag 2 gesagt haben, kein Bock mehr.
Was ich sehr an deinen Insights auch wirklich wertgeschätzt habe und gut fand, war natürlich, ne, auf der einen Seite, die Leute haben dich ja auch oder uns ein Stück weit vielleicht damit konfrontiert, dass das so ein unfair Case ist, ne, große Marke, schon etabliert, startet irgendwie auf TikTok-Shop. Was soll man denn dann da irgendwie von lernen, wenn man vielleicht nicht die Markenbekanntheit hat, nicht die Präsenz, nicht das Arbeiten mit Creatoren so irgendwie verinnerlicht hat, wie More Nutrition das getan hat. Aber du bist sehr auf die Basics, auf das Pflichtprogramm und die Hausaufgaben, sagen wir mal, eingegangen, bevor man diesen ganzen Hype-Train dann irgendwie mitnimmt, weil viele, und das ist ja das Bild, was du gezeichnet hast, viele wollten direkt irgendwie starten, wollten diesen Hype mitnehmen, haben gedacht, das ist irgendwie ein selbstlaufendes Ding. Aber ehrlicherweise muss man sagen, das Produkt war am Anfang in der Beta, es wurde ausgerollt, du hast es verglichen mit so einem Wagen, der jetzt nicht perfekt war, um damit lange Strecken zu fahren. Man musste ihn irgendwie tanken und dann doch versuchen, mehrere Kilometer zu gehen, weil dieses TikTok-Shop-Modell sich ja grundsätzlich auch erstmal etablieren musste, Marken lernen mussten, wie das funktioniert. Welche Voraussetzungen müssen denn gerade irgendwie am Anfang erfüllt sein, um auf der Plattform zu starten? Weil wir waren, glaube ich, sehr schnell auch an dem Punkt, dass du gesagt hast, ey, es ist jetzt auch nicht jeder dafür prädestiniert, irgendwie auf TikTok-Shop loszulegen.
Ja, also man, das hatte ich auch gesagt, man muss halt natürlich gucken, Brands, die eine Community haben, die schon irgendwo eine Brand haben, die haben natürlich einen Vorteil. Ja, so fair muss man bleiben. Ja. Aber man konnte auch relativ schnell am Anfang sehen, dass es auch, sage ich mal, Betreiber gab von TikTok-Shops, die keine Brands waren, keine Marken waren, die aber halt einfach knallhart durchgezogen haben, sich gut verkauft haben und irgendwie für sich die einzelnen Formate, und das muss man eben mal verstehen, irgendwie gewonnen hat. Also wir hatten ja auch drauf auf dem Adscamp darüber gesprochen, dass es im Prinzip verschiedene Möglichkeiten gibt. Ich werde die nochmal für die Zuhörer auch nochmal ganz kurz erklären, weil das auch wichtig ist für jetzt den weiteren Verlauf. TikTok-Shop hat einmal die Möglichkeit quasi von dieser Live-Shopping-Option. Das heißt, du gehst mit deiner Brand live, du bietest deine Produkte an, du kannst die Produkte dann im Live anpinnen, du kannst einen Moderator haben, der sozusagen im Hintergrund in einem Dashboard immer unterschiedliche Produkte anpingt, Produktbundles anbietet. Und du kannst im Prinzip so ein bisschen sagen, wie so QVC, Teleshopping-mäßig, bietest du deine Produkte eben an. So, das ist das eine. Dann gibt es Shoppable Videos. Das sind quasi, was die Instagram-Leute kennen unter UGC. Ja, das heißt, Creator sprechen über dein Produkt und haben die Möglichkeit, innerhalb ihres Videos dein Produkt zu verlinken. Unter welchen Voraussetzungen das ist, können wir gleich noch sprechen. Das ist sozusagen die Möglichkeit. Das heißt, die erklären dein Produkt und du kannst aus dem Video raus direkt klicken. Dann gibt es noch die Möglichkeit von dem sogenannten Showcase. Das heißt, TikTok-Creator können auf ihrem eigenen Profil so einen Showcase-Tab haben, wo sie die Produkte zeigen, über die sie Videos gemacht haben, um eben nochmal zu sagen, ja, die empfehle ich zum Beispiel, ja. Und dann gibt es noch sozusagen den Shop-Tab. Das heißt, es gibt jetzt auch bei TikTok in der Suche, also Gen Z benutzt ja TikTok schon als Suchmaschine, wissen wir ja alle. Und diese Suchmaschine wird jetzt auch benutzt, um eben Produktlistings anzuzeigen. Das heißt, du kannst dort jetzt auch nach Proteinpulver, was auch immer, suchen. Und wenn es dieses Produkt in einem TikTok-Shop gibt, hast du auch da nochmal einen Shop-Tab, wo du sagen kannst, ich möchte jetzt nur Shoppable-Produkte zu dem Suchbegriff angezeigt bekommen. Man könnte sagen, so ein bisschen wie ein Amazon-Listing eigentlich. Ist, glaube ich, ein ganz guter Vergleich. So. Also das heißt, man merkt jetzt schon, so lange wie ich geredet habe, es gibt da ein relativ breites Produktportfolio und ich finde eben, das habe ich immer gesagt, es ist eigentlich eine Mischung aus Instagram und Amazon. Also das ist meiner Meinung nach das Kind von Instagram und Amazon. Wenn die beiden kriegen, dann kommt TikTok-Shop dabei raus, so, ja. Weil du hast die Produktlistings, aber du hast auch diesen Social-Charakter mit dabei, der eben ganz wichtig ist. Und jetzt muss man einfach mal sagen, ich glaube, der größte Fehler von Shops war, dass sie sich eben nur einer Kategorie verschrieben haben. Die haben gesagt, ja, okay, dann wir machen jetzt nur Lives oder wir machen nur das eine und das andere und haben das nicht rausgefunden. Und ich kann dir ganz ehrlich sagen, hätten wir mit More Nutrition unsere komplette Taktik darauf gesetzt, dass wir nur Lives machen, dann wäre das mega in die Hose gegangen. So.
Das ist ganz spannend, weil ich glaube, die Marken, die du explizit auch genannt hast, die bei großen Branchen-Events sich hingestellt haben und gesagt haben, es funktioniert nicht, die haben halt genau diesen sehr markenzentrierten Ansatz gewählt. Ne? Die sind selber live gegangen, die haben selber versucht, über ihre Reichweite das ganze Ding zum Fliegen zu bringen. Jetzt wissen wir halt, Marken, organische Reichweite, TikTok, das ist halt alles auch irgendwie ein Gambling und jetzt nicht irgendwie super content-nativ, was diese Marken dann auf der Plattform machen. Was ich ganz spannend fand an deiner Perspektive darauf war, dass du gesagt hast, hey, ehrlicherweise, die Marken, die erfolgreich sind, und More Nutrition ist nicht, oder ist eine der erfolgreichsten Marken, aber nicht die erfolgreichste Marke, da können wir gleich auch mal drauf gucken, was es noch für Cases gibt, die verstehen das Ganze wie ein Affiliate-Game. Das heißt, ja, die gehen halt hin und sagen, okay, ich habe hier meine Offerstruktur, ich biete das an, ich baue mit TikTok-Shops die Infrastruktur, aber den Vertrieb meiner Produkte, das Verkaufen, das mache ich gar nicht selber als Marke, sondern das mache ich, indem ich halt Creatorinnen und Creatoren die Möglichkeit gebe, einfach mit meinen Produkten dann Geld zu verdienen. Und das ist ja eigentlich so das klassische Affiliate-Marketing, was wir im Online-Marketing halt schon sehr lange kennen, was, glaube ich, viele auch im Raum auf dem Adscamp so zum ersten Mal gesehen haben, weil das ist, also es bedingt halt, dass man ganz andere Disziplinen aktiviert, um TikTok-Shop ans Laufen zu bringen, als jetzt einfach zu sagen, ich baue das Ding auf, ich gehe irgendwie live und mache ein paar Ads.
Ja, also ich glaube, das ist eben essentiell. Also basically ist es ein Affiliate-Game. Nur, dass man, sag ich mal, vielleicht, ja, wir alten Dinosauriers verstehen halt noch unter Affiliate-Game, wir bauen jetzt eine Webseite auf und erklären in Textform auf einem Blogartikel, warum ein Artikel toll ist, oder man baut Vergleichsseiten auf und baut dann da seine Amazon-Affiliate-Links rein oder irgendwas in diese Richtung. Und das ist auch basically Affiliate, es ist ein Empfehlungsgeschäft, ja, und was jetzt gemacht haben, ist das eigentlich jetzt, das ist Affiliate 2.0, wenn du es so möchtest, oder 3.0, keine Ahnung, ob es das dazwischen gab, dass jetzt einfach die Creator von heute, also die Generation, die eben eh gerne Videos macht, die eh gerne sich präsentiert, zeigt, andere Leute in ihren Alltag gerne mitnimmt, jetzt eben die Möglichkeit hat, nicht nur über, hey, benutze meinen Code Simon10, hingehen kann, sondern sagen kann, hey, hier ist mein Video, und die Leute können direkt in dem Video draufklicken. Und das ist vielleicht auch nochmal wichtig für alle, die sich nicht damit beschäftigt haben. Für alle, die es noch nicht ausprobiert haben, es ist schon crazy. Wenn ihr das einmal eingerichtet habt, TikTok Shop, könnt ihr mit 3 Klicks ein Checkout machen. Ihr müsst die App nicht verlassen. Das funktioniert wirklich komplett geschmeidig, also fast schon erschreckend geschmeidig. So wie man sich das wahrscheinlich immer überall predigt, wie ein Checkout funktionieren sollte, da funktioniert der so. Wirklich klick, klick und durch.
Also da nochmal vielleicht, ne, man kauft direkt auf der Plattform, also du kaufst direkt im Checkout bei TikTok, und auch das ganze Fulfillment, die ganze Abrechnung, das ganze Thema liegt bei TikTok.
Genau, da kleines Ding, man kann sein Fulfillment auch selbst machen. Also das ist eher so, dass man jetzt am Anfang musste man es selbst machen, und TikTok bietet sich aber natürlich auch jetzt selbst an, surprise, als Fulfillment-Partner. Da ist man jetzt nicht, ist es nicht zwingend, aber ja, das ist es. Und der ein oder andere, der sich vielleicht fragt, wie funktioniert es denn technisch, stell dir einfach vor, TikTok macht ein magisches kleines Paket zusammen und schießt das quasi über eine Shopify-API zum Beispiel bei dir in den Shop rein, und dein Shop kann das dann auspacken und sieht, ah ja, da ist jetzt die Bestellung von Jan drin, der hätte jetzt gern 1 Kilo Proteinpulver.
Genau, also Shopify ist da schon, glaube ich, mit das meistgenutzte Shop-System in der Kombi. Gibt es mittlerweile schon andere Shop-Systeme, die darauf funktionieren?
Ja, du kannst es auch mit anderen Shop-Systemen machen. Shopify war halt sehr beliebt, weil sie dafür direkt eine App gedroppt haben.
Ja, genau.
Die zwar beschissen funktioniert hat am Anfang, aber ja, das war noch das Beste, was man machen konnte. Aber du kannst auch, wenn du lustig bist, kannst du auch einen CSV-Upload machen.
Warum nicht auch die App von Shopify nutzen? Ich glaube, da in diesem Ökosystem, Schnittstelle zwischen Plattform und Shopsystem, da passiert auch relativ viel. Ne? Das ist, glaube ich, der Bereich, wo am Anfang sehr viele Fehlerquellen lagen, das mittlerweile sich gut eingegroovt hat. Das, was aber jetzt permanent, und da würde ich gerne nochmal anknüpfen, die Aufgabe dann ist von Marken, die erfolgreich sein wollen, ist halt zu sagen, okay, welchen dieser Wege gehe ich? Gehe ich selber als Sender raus und fange an, meine Produkte zu verkaufen, oder enable ich halt andere dann auf dieser Infrastruktur? Du hast ein paar Creative-Beispiele auch gezeigt, wo ich so ein bisschen auch in die Augen der Zuschauenden geguckt habe und gemerkt habe, und das merkte man dann auch so an den Fragen, so, ja, das ist einfach nur noch QVC 2.0, das ist doch irgendwie nur noch Verkaufe, die wollen auch nur irgendwie, ne, ihren Kram loswerden. Aber ehrlicherweise muss man dann sagen, auch, also ja, es ist Verkaufen, aber die Ansprache aus diesem Zielgruppenengel heraus von Menschen, die Teil dieser Community sind, die sich auch mit den Produkten ja ernsthaft beschäftigen, die vielleicht vom Look and Feel her und vom Wording her nicht so on brand sind, wie man das vielleicht gerne hätte, aber dann tatsächlich einfach auch eine Minute, 30, 2 Minuten lang echt gut und unterhaltsam irgendwie über das Produkt quatschen, wo manch einer dann sagt, so, boah, das verstößt gegen jegliche Regel von Ästhetik, die ich irgendwie mir selber gesetzt habe, aber es funktioniert ja. Jetzt ja die Frage, wenn du sagst, das ist irgendwie das Affiliate-Game, wie wichtig ist denn dieses ganze Creator-Ökosystem jetzt für ein More Nutrition, um TikTok-Shop auch am Laufen zu halten, um aktiv zu bleiben?
Ja, das ist eigentlich so die spannendste Frage. Also wie wir es schon gesehen haben in den Videos, also vielleicht auch für den Zuhörer, der sich jetzt darunter nichts vorstellen kann, es sind noch viele Videos, die quasi mit so einem künstlichen Greenscreen gemacht sind, wo die quasi das Bild vom Produkt sich dann davor setzen, dann darüber reden oder einen Screenshot von der Webseite zeigen und sagen, oh, da ist jetzt mega das Angebot und schau dir das an und hier und da und tralala. Aber dazu zu sagen, ist halt einfach, dass jemand, der vielleicht nicht auf der Plattform unterwegs ist, der jetzt eh nicht so in der Generation ist, dass er TikTok sozusagen als Native benutzt, der sagt natürlich, boah, das ist ja total ballerballer und sieht mir nach QVC aus. Ja, dann bist du wahrscheinlich die Generation QVC und auch, ja, es ist ja so, und auch wenn jeden, den ich kenne, sagt, ja, Teleshopping, also ich kann mir nicht vorstellen, wer kauft denn da? Ja, sehr viele Menschen kaufen das, sonst würde es das nicht geben. Und bei TikTok ist es einfach nun mal so, die Leute lieben mittlerweile einfach authentischen Content. Ja, jetzt kann man darüber streiten, wie authentisch ist es, wenn jemand daran partizipiert. Aber das Gefühl, das übertragen wird, ja, und das ist bei den Creatoren, die gut sind, ist eben, hey, hier ist jetzt mein bester Kumpel oder meine beste Freundin, die mir hier einfach mal ein Produkt ans Herz legt, mir kurz erklärt, um was es da geht. Und dieses Feeling, das ja dort auch erschaffen wird, das ist eben gerade einfach in, kann man von mir aus sagen. Das wird gerade gerne sozusagen gesehen. Und deswegen ist viel von diesem Content so. Ja, jetzt ist es ja aber auch so, dass auf dem Adscamp auch die Frage kam, ja eben, wie du schon angekündigt hast, ja, Monotrition hat eh schon seine ganzen Influencer und also das ist ja völlig easy, da musste man nichts mehr machen. Ja, so ist es aber nicht. Natürlich haben die ihre Influencer, natürlich borden die sich da auch an, aber das sind ja sozusagen eben Influencer und keine Creator. Und da muss man einen Unterschied machen, weil der Influencer, der spricht zu einer sehr großen Audience, der hat eine sehr, sehr große Zielgruppe und der hat gar nicht die Möglichkeit, zum Beispiel 10-mal am Tag über irgendeinen Eiweißriegel zu quatschen und ein Video dafür hochzuladen, ja. Das würde dann unauthentisch rüberkommen, wenn jetzt Leute mir folgen und ich würde jeden Tag 10-mal darüber reden, wie toll meine Agentur ist, dann würde ich direkt deabonniert werden, weil das will sich halt keiner geben. So. Ja, cool. Jetzt muss man aber sich überlegen, ein TikTok-Creator ist eventuell eine Person, die gar nicht so viele Follower hat. Das heißt, die ist jetzt kein Influencer, sondern ist einfach ein Content-Creator. Die haben... Also man muss mindestens 1500 Follower haben, ja, so ein bisschen Kredibilität braucht man schon, aber das sind jetzt keine Leute, die zehntausende Follower haben. Und diese Leute sind einfach Content-Maschinen, das heißt, die produzieren 3 Videos am Tag oder hauen jeden Tag in der Woche 1, 2, 3 Videos raus, die Fleißigen noch mehr. Und das ist egal, weil keiner von deren Community, weil sie ja keine Influencer sind, sagen halt, ja, also der spinnt ja total, sondern... Was, ja,
so. Ja, das ist schon krass und vor allem, du stellst ihnen ja die Möglichkeit des Produktes, also die pinnen dann das Produkt an ihre Videos an, verkaufen es über deine Infrastruktur oder machen das über einen Code oder, ne, das, da können wir, glaube ich, gleich nochmal so Vor- und Nachteile abwägen, aber du hast einen ganz spannenden Punkt gemacht beim Thema Influencer-Marketing versus Creator oder Content-Maschinen. Du hast kein Output-Volumen-Versprechen im Zuge der Kooperation. Ne? Also die Person, die als Creator für dich auf TikTok-Shop Produkte verkauft, die kann halt Videos raushauen ohne Ende und bei einem Influencer oder bei einer Influencerin hast du immer so ein Volumenversprechen von, das sind irgendwie 2 Markierungen und 3 Posts oder 3 TikToks und dann ist das ja ein Stück weit auch begrenzt. Bei den Creatoren ist es ja so, die füllen halt einfach die ganze Zeit das System mit Inhalt, ohne dass sie sagen, hey, das ist jetzt irgendwie 1 zu viel oder für die Marke ist das jetzt zu viel Inhalt, weil wir haben das ja irgendwo vereinbart. Es geht ja am Ende einfach nur darum, was kann ich selber dafür leisten, um mehr Umsatz zu erzielen oder Vergütung zu bekommen.
Genau, und das, was der ultimative Vorteil ist, den du jetzt quasi hier vorgebracht hast, ist gleichzeitig auch der ultimative Nachteil. Weil im Prinzip bist du halt dafür verantwortlich, dass der Creator immer motiviert bleibt. Ja. Weil das sind Das sind ganz normale Leute, ja. Das sind einfach, keine Ahnung, das sind vielleicht Leute, die studieren, die noch zur Schule gehen, vielleicht welche, die schon einen Vollzeitjob haben. Und jetzt musst du die halt die ganze Zeit eigentlich pushen und motivieren. Also du bist da eigentlich schon krass am Händchen halten. Und deswegen ist es meiner Meinung nach ein sehr, sehr starkes Community-Game, und zwar, dass du die Creator, die du aufbaust, und das ist deine Aufgabe, du musst für deine Brand im Prinzip Creator aufbauen, das ist der schwierigste Job, die musst du bei Laune halten, du musst mit denen WhatsApp-Gruppen haben, du musst mit denen das Gefühl geben, nicht nur das Gefühl, sondern es ist ja auch so, aber es ist wichtig, dass das auch bei denen ankommt, dass sie mit dabei sind, dass sie Bescheid wissen, das heißt, du sagst denen Bescheid, in einer Woche gibt es eine Aktion zu dem und dem Produkt. Hey, besorgt euch das Produkt, macht Videos vor, macht damit, es gibt für euch die und die Konditionen, ihr könnt die und die Rabatte an eure Community rausgeben und so weiter. Das heißt, du musst die Leute pushen, die müssen das Gefühl haben, ich bin mit dabei, ich gehöre irgendwie auch mit dazu, damit die eben anfangen, um Videos rauszubauen. Und wir machen auch manchmal sozusagen Challenges untereinander, also welcher von den ganzen Creatoren gewinnt denn am Ende, ja, wer macht am meisten Provision, also das ist richtig, da geht's richtig ab.
Aber du baust ja dann Vertriebsmaschinen auf, ne, und das ist ja so ein Stück weit auch ganz spannend, und das war ja auch dann die Frage so aus dem Publikum kommt, klar, es gibt dann so die Hausaufgaben und die Basics, die du machen kannst und musst, aber wenn es dann darum geht, wie kann ich denn als Agentur dann auch einen Kunden dabei unterstützen, zu wachsen und zu skalieren, dann ist halt einer dieser Schlüssel zu sagen, okay, erstens, ich finde die richtigen Menschen für dich, zweitens, ich bekomme die irgendwie permanent an die Strippe, sei es über Zoom-Calls, WhatsApp-Gruppen, die kriegen ein sauberes Briefing, wir haben eine Offerplanung, die holen wir auch ab, was darf man sagen, was nicht, das ist ja im Bereich Nahrungsergänzung, dann nochmal so ein bisschen das Thema, was ist irgendwie richtlinienkonform, was ist für die Marke okay, ne? Was ist irgendwie das Versprechen, was wir geben dürfen, weil sonst hast du ja auch irgendwie Probleme, aber die Rolle als Agentur oder als Dienstleister in dem Kontext verschiebt sich ja komplett, weil du ein ganz anderes Themenfeld bedienst, ne? Du baust kleine Kohorten auf von Menschen, die rausgehen, um halt für deine Offer und deine Bundle-Produktkommunikation zu werben, um dann selber daran zu partizipieren. Und das ist ja eigentlich so klassische Strukturvertriebsarbeit, ohne das jetzt negativ zu meinen, aber so ein bisschen die Hebel oder die Mechanismen sind ja sehr ähnlich.
Ja, also du musst auf jeden Fall dich um die Leute kümmern, wie du schon gesagt hast, mit denen arbeiten, aktiv arbeiten und die auch irgendwo ja ranschaffen. Also ja. Da muss man schon richtig aktiv werden. Und das meine ich eben, allein das ist schon eine mega krasse Disziplin, die gemeistert werden möchte. Ja, dann hast du nochmal diese Disziplin live gehen und so weiter. Das ist auch nochmal komplett crazy. Ja?
Du warst selber vor der Kamera, habe ich gesehen.
Ja, genau. Ich musste da einmal spontan einspringen während dem, ich glaube, dem zweiten Live-Gang von More Nutrition wurde ich dann mal als Eis-Matcha-Latte-Tester vor die Kamera gezogen. Und ich muss sagen, es hat extrem viel Spaß gemacht. Das muss man dazu sagen. Aber jetzt bin ich natürlich auch eine Person, mir fällt das jetzt nicht schwer, vor der Kamera zu sein. Ich fühle mich da jetzt nicht unwohl. Und für mich, ich möchte das jetzt nicht jeden Tag machen. Aber ich konnte diese Erfahrung, sag ich mal, sammeln, ohne diese vielleicht, ohne die negativen Seiten, die jemand hat, weil er sagt, ich fühle mich unwohl vor der Kamera oder ja, ich verspreche mich oder, sondern ich konnte das einfach mal so, ja, enjoyen, und es war irgendwie cool, da vor so viel Live-Leuten irgendwie was vorzustellen, zu testen und da irgendwie auch Entertainment zu machen, ja, das war schon cool. Aber wir haben zum Beispiel jetzt gerade einen Kunden, der jetzt neu zu uns kommt, da der Kunde hat live für sich komplett, das heißt, der ist extrem, extrem gut in diesem Live-Game drin, geht jeden Tag live, also die Gründerin geht jeden Tag live, macht, und die machen schon richtig Knete damit, aber dieses Creator-Affiliate-Game ist eben noch relativ low, so, und das ist jetzt das Nächste, was wir halt gemeinsam angehen.
Okay, ja. Aber es ist spannend, glaube ich, für Marken dann zu definieren, ne? Einmal so aus der markenzentrierten Perspektive, wie häufig gehe ich live, wie mache ich das, wie baue ich mir dann auch die Infrastruktur auf, damit ich das halt auch irgendwie schnell machen kann und dann auch irgendwie planbar, aber das ist halt limitiert, ne? Also ich kann halt jetzt nicht unendlich lange live sein. Ich muss mir halt auch Gedanken machen über, was sage ich den Leuten, wie unterhalte ich die Leute, wie halte ich die bei der Schrippe und dann halt parallel dieses ganze Creator-Ökosystem zu erschließen und da auch ja permanent für Nachschub zu sorgen. Ne? Du hast ja gesagt, okay, du musst die Leute ranschaffen, aber auch die haben ja dann irgendwann bestimmte, Eitelkeiten ist vielleicht das negative Wort, ne? Aber die haben dann ja schon, die machen dann nicht vielleicht bei jeder Aktion mit, wenn sie halt schon ein bisschen Erfahrung gesammelt haben. Du musst irgendwie gucken, dass sie permanent am Ball bleiben, nicht vielleicht direkt zu einer anderen Marke wechseln, wenn da irgendwie die Konditionen besser sind. Also das ist, glaube ich, schon ein People-Business, was extrem kommunikationsaufwendig ist, aber am Ende den größten Hebel dann für Marken hat, wenn sie halt TikTok-Shop dominieren wollen, ne?
Auf jeden Fall, also genau wie du das gesagt hast, weil du kannst auch nicht sagen, ja, ich habe jetzt hier meine Top-Creator und mit denen läuft super und set it and forget it. So läuft es ja eben nicht, weil man darf ja nicht vergessen, dass man eben, wie gesagt, Leute hat, die vielleicht noch studieren, die noch zur Schule gehen, die einen Vollzeitjob haben oder die auch einfach mal in Urlaub gehen, ja, und dementsprechend musst du dich da eigentlich die ganze Zeit, du darfst dich jetzt gar nicht sagen, ey, das ist jetzt super planbar mit gemeinsam zusammenarbeiten, das wird überhaupt gar nicht passieren, sondern du musst eigentlich die ganze Zeit versuchen, immer wieder neue Talente zu finden, neue Creator zu finden, weil, ja, dann sagt der eine, jo, ich schreibe jetzt nochmal meine Bachelorarbeit, ich werde jetzt erstmal nichts machen und ja, dann hast du halt vielleicht einen Top-Creator kurz verloren, so, ja.
Das Spannende ist ja, das sind erstmal Disziplinen, die laufen von der Marke raus oder dann halt irgendwie in Kooperation mit den Creatoren. Da haben wir halt noch gar keinen Paid- oder Media-Einsatz gehabt an der Stelle, ne? Was macht ihr dann halt noch zusätzlich, um das Ganze Paid zu aktivieren? Also gibt es irgendwie Partnership, Collabo-Posts, wo ihr euch die besten Creator irgendwie rauszieht, die ihr dann irgendwie nochmal verlängert mit Media? Oder wie ist da der Media-Einsatz dann in eurem Case aktuell?
Ja, um da einfach ehrlich und transparent zu sein, es ist so, dass jetzt gerade in der Anfangsphase TikTok selbst sozusagen Spend oder Reichweite auf verschiedene Top-Performer gegeben hat mit von auch Brands von uns, weil TikTok eben gesagt hat, ja, wir wollen auch das Format jetzt etablieren, wir sind bereit, da was reinzugeben, das heißt, auch bei verschiedenen Live-Gängen und so weiter gab es die Möglichkeiten, wenn man bestimmte Bedingungen erfüllt hat, sag ich mal, dass im Algorithmus einprogrammiert worden ist, dass du mehr Zuschauer bekommst und solche Sachen. Ja, also wirklich so
Sachen. Es gibt einfach Unterstützung und Incentives für Marken, die auf TikTok-Shop starten.
Ganz genau. Also Sachen, von denen man eigentlich nur träumt. Und ich muss ehrlicherweise sagen, dass es deshalb noch gar nicht so das Ding ist, dass man jetzt so viele Ads schaltet, weil auf der Plattform selbst einfach gerade noch so viel organisch geht, dass man auch ohne Ads gerade noch richtig Attacke machen kann.
Es ist natürlich auch spannend für Unternehmen, ne? Weil wenn man über ein Affiliate-Game spricht, dann gibt man ja auch erstmal was ab. Und da muss man ja auch einfach gucken, wenn man dann noch zusätzlich Ad-Spend irgendwie draufpacken würde, zerschießt das ja auch nochmal ein bisschen die Kalkulation, ne? Weil die Beispiele, die du von Moore gezeigt hast, oder auch wenn wir selber auf den Plattformen unterwegs sind und uns TikTok-Shop angucken oder Marken, die das einsetzen, es geht halt sehr stark über Preis und Verfügbarkeit oder vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle Exklusivität, aber eigentlich ist so der Haupttreiber Preis und Rabatte. Die muss ich halt erstmal geben als Marke. Dann habe ich irgendwie noch Fulfillment-Themen, die ich vielleicht abziehen muss kostenseitig. Dann habe ich die Creator, die ich bezahlen muss, weil ich denen was abgeben muss. Wenn ich da zusätzlich noch Adspend draufpacke, dann zerschießt es ja schon initial meine Kalkulation in eine Richtung gegebenenfalls, wo ich sage, das lohnt sich dann gar nicht mehr. Ne? Muss man, ja.
Ja, also das, ja, absolut, kann ich genauso unterschreiben. Man muss eben gucken, auch die Brand oder der TikTok-Shop-Betreiber muss auch gucken, dass er auch attraktive Prozente geben kann an die Creator. Und es gibt dort verschiedene Mechanismen, da wollten wir nochmal kurz drüber sprechen, vielleicht auch spannend. Was gibt es für Möglichkeiten für Creator und kann jeder Creator dann mich repräsentieren? Weil das möchte man ja unter Umständen vielleicht nicht. Und deswegen gibt es zwei Kategorien. Es gibt quasi so offene Kampagnen, sage ich jetzt einfach mal, nenne ich es mal so. wo du sagen kannst, okay, jeder, der möchte, darf meine Produkte markieren. Also jeder, der ein Creator ist, dafür muss man sich verifizieren. Mhm. Das Ganze machen, wenn es dir einfach egal ist, wenn du eher so Dropshipping-mäßig unterwegs bist, I don't know. Mhm. Ja, so, Punkt. Oder weil du einfach sagst, ja, wenn da jetzt jemand ein Trash-Video macht und mein Produkt verlinkt, kriegt es eh keine Reichweite, ist mir egal. So, ja. Oder du kannst eben sagen, es gibt einen Bewerbungsprozess. Das heißt, man kann sagen, okay, du kannst dich jetzt bewerben, wenn du unsere Produkte ja verlinken wollen dürftest und wenn und dass du quasi Provision kassierst. Und das hat aber oft sozusagen, also das heißt, du kannst es kontrollieren. So, aber auch hier Vorsicht. Ist nicht unbedingt die beste Methode, weil wenn du jetzt relativ bekannt bist, dann wirst du halt tausende von Anfragen bekommen, die kannst du alle gar nicht screenen, das heißt, es ist gar nicht möglich und dann wirst du wieder zu einer anderen Methode umschwenken, dass du wahrscheinlich auf Creator speziell zugehst und die einlädst, also es ist ein kompliziertes Thema, es gibt viele verschiedene Sachen zu beachten, aber genau, sowas findet man dann eben raus, wenn man sich da mal die Mühe macht, sich in dieses Thema reinzuzecken. Und ich kann auch sagen, wir haben auch dafür mittlerweile ein komplett eigenes Department aufbauen müssen. Wir haben angefangen mit einem kleinen SWAT-Team, das wir jetzt wirklich auch erweitert haben, neue Leute dazugeholt haben. Ja, weil das kostet einfach sehr viel Zeit.
Das ist halt auch super spannend, ne? Weil ich glaube, das TikTok-Shop-Thema ist so im April aufgekommen, April, März. Davor gab es die ersten Agenturen, die Möglichkeiten hatten, in so eine gemanagte Beta zu kommen. Es hat angefangen mit, wir bauen Strukturen auf, dann wir lernen das ganze Thema kennen, wie funktioniert das technisch. Marken fangen dann an, selber erstmal an den Start zu gehen. Jetzt kommt das Creator-Thema dazu. Irgendwann wird das Pay-Thema sicherlich nochmal als Baustein dann dazu kommen. Alle, die jetzt gesagt haben, ja, More Nutrition war irgendwie ein einfacher Case. Du hast auf dem Adscamp auch Beispiele gebracht, beziehungsweise einen der erfolgreichsten TikTok-Shop-Betreiber in Deutschland genannt, der gar nicht irgendwie aus dem FMCG oder aus dem Supplement-Bereich kommt, sondern für Wellnessgeräte, habe ich es richtig abgespeichert? Wellness- und Sportgeräte für zu Hause irgendwie
verkauft. Ja, also Heim-Fitnessgeräte. Okay. Und wenn ihr euch das angucken würdet, dann würdet ihr auch sehen, jo, das ist keine große Brand und die sind noch vor More Nutrition, ja, und die haben sogar noch, also was heißt, die haben viel teurere Produkte, also viel höhere
Waren. Messen am Umsatz vor More Nutrition.
Genau, also wenn man, es gab ja quasi auf der, die OMR hat ja so einen Artikel veröffentlicht im Juli 2025 mit den Top-Shops und auch die jeweiligen Umsätze geleakt. Und More Nutrition war auf Platz 2 mit im Juli mit 478.000 Euro Umsatz und der Heimfitnessgeräte Shop ist auf Platz 1 mit 597.000. Das heißt, da ist schon nochmal ein ordentlicher Sprung drin. Und die haben zum Beispiel ganz viele Livestreams gemacht, wo sie einfach die Geräte getestet haben, gezeigt haben, Laufbänder und so weiter und so fort. Einfach unheimlich gut. Auch die haben einfach was rausgefunden. Die haben einfach gemacht. So, ja. Und das ist es einfach bei solchen Sachen, ist einfach immer ein bisschen Pionierarbeit gefragt.
Warum habt ihr nicht mehr Umsatz mit More Nutrition im Juli machen können?
Ja, das ist eine faire Frage. Es gibt. Man hätte deutlich mehr Umsatz machen können. Es gibt
Limitierungen irgendwo.
Ja, es gibt Limitierungen. Ich weiß jetzt gerade nicht, ob ich da einfach so alle rausplaudern kann, aber es gibt auch interne Limitierungen. Es gibt auch Herausforderungen. Es gab auch mal so kleine Abfucks. Das heißt zum Beispiel, du hast bei TikTok Shop, musst du in einem gewissen Zeitraum versenden. Jetzt ist zum Beispiel More Nutrition und ESN, die haben eine krasse, sehr, sehr krasse Logistik. Also wenn du da jetzt was bestellst, in einer Stunde fängt da schon jemand anders zu verpacken, gefühlt. Ja. Aber More Nutrition hat auch noch durch andere Aktionen in anderen Kanälen mal so viele Bestellungen reinbekommen, dass sie es bei ein paar Bestellungen von TikTok Shop nicht geschafft haben, in dem innerhalb dem vorgegebenen Zeitrahmen das zu verschicken. Dann gab es Abmahnungen, dann wird man irgendwie abgestraft, dann gibt es natürlich interne Sachen und da gibt es viele Sachen, aber man ist da lange nicht am Ende der Fahnenstange, also das ist noch weiter skalierbar, man kann das natürlich sagen, ja, warum habt ihr nicht mehr gemacht, fair, sage ich, ja, stimmt, hätte man mehr machen können, aber nicht alle Sachen sind jetzt einfach, es gibt immer Reibereien, es gibt immer Sachen, die müssen abgestimmt werden und Das ist es einfach. Und es muss auch gerade bei so neuen Sachen, muss man vielleicht auch mal fairerweise sagen, muss man auch vielleicht mal kurz sagen, okay, jetzt müssen wir mal kurz wieder alles ordnen, jetzt müssen wir mal kurz alles sammeln, weil das geht ja so rasend schnell. Also da ging von einem Monat auf den nächsten wirklich, ging das so krass ab, dass man da auch einfach sagen muss, jetzt warte mal, bevor wir jetzt hier die nächste Superrakete zünden, lass mal kurz alles, was runtergefallen ist, nochmal kurz einsortieren.
Wird die nächste Superrakete dann zur Black Week gezündet?
Möglicherweise.
Okay, gut, dann
Jetzt werden erstmal ein paar Adventskalender verkauft.
So nämlich. Okay, sehr gut. Also, wir haben ein paar Hausaufgaben mitgenommen, wenn ich jetzt als Marke nächstes Jahr starten möchte. Gibt es ja trotzdem, glaube ich, so einen Zeitraum, den man sich auch geben muss. Ne? Also, wenn man jetzt sagt, okay, ich bin im E-Commerce unterwegs, ich habe irgendwie einen guten Product-Market-Fit, ich kann irgendwie auch, ich bin rabattfähig, ne, muss man auch sagen, ich habe irgendwie ein Fulfillment, was dahinter mit skalieren kann, ich habe vielleicht schon den Umgang mit Creatorinnen und Creatern auf anderen Plattformen gelernt, ich setze mich mal mit den technischen Gegebenheiten auseinander. Trotzdem, jetzt mal so auf Basis deiner Erfahrung, um so einen Case zu validieren und zu sagen, ey, das funktioniert für mich oder nicht, wie viel Zeit würdest du dir selber geben, um zu sagen, das brauche ich auf jeden Fall, um da mal irgendwie konstant Traction drauf zu bekommen? Sind das eher 3 Monate, 6 Monate, 12 Monate? Was würdest du sagen, wo steht gerade More Nutrition und wie lange haben, also du hast ja gesagt, ne, es ist skalierbar, da geht noch mehr. Ihr seid jetzt seit April am Start, das sind knapp 5, 6 Monate. Du hast noch nicht alle Raketen gezündet, also was braucht so ein Shop, um das mal für sich zu bewerten an Zeit?
Ja, also jetzt, man muss jetzt nochmal vielleicht sagen, bei Monotischen haben wir ja innerhalb von 3 Monaten 1,6 Millionen Euro Umsatz gemacht. Das war natürlich schon ein super Ergebnis. Da darf man aber auch sagen, hey, da hat schon viel gestimmt. Die Logistik war da. Ist jeder, der zuhört, weiß, was ich meine. So, das heißt, da war Material da, mit dem man Gas geben kann. Jetzt vielleicht, um das auch zu validieren. Ich kann mittlerweile schon anhand von ein paar Zahlen oder von dem Unternehmen, wenn ich das sehe, kann ich abwägen, hey, das kann sich lohnen oder das kann sich nicht lohnen. Also ich kann auch Leuten mittlerweile direkt sagen, nee, lass stecken, das wird nichts. Oder, ja, da ist Musik im Markt und da ist auch noch eine unbesetzte Nische. Ja. Ich würde sagen, man kann dann schon auch in den ersten 3 Monaten gut Meter machen. Mhm. Ist immer ein bisschen abhängig davon, was wurde schon für Vorarbeit geleistet. Wie locker ist der Kunde gegenüber dem Projekt? Ja, kneift er sich? Hält er noch ein bisschen zu sehr fest an seinen Brandfarben und so weiter? Mhm. Oder kann er mal locker lassen für dieses kleine Speedboat, dass er mal davon fährt und guckt, was da am Horizont noch so Schönes ist?
Ich glaube auch, die wichtigste Sache ist halt so dieses Thema, ne, Kalkulation, was bin ich bereit, auch von meinem Case irgendwie erstmal abzugeben, was sind so die Bewertungskriterien, was kann ich irgendwie an Kohle auch erstmal irgendwie so in diesen Test stecken, und auch wie viele Produkte gebe ich da rein, oder? Also jetzt mal anhand von More Nutrition, ihr habt das ja auch gezielt, also die Live-Videos und die Assets, die du gezeigt hast, die gingen ja auch erstmal gezielt auf ein Produkt oder eine Produktgattung, auch wenn irgendwie More Nutrition wahrscheinlich, ich weiß es nicht, tausende Produkte hat, aber ihr habt ja erstmal sehr fokussiert gestartet mit einzelnen Produkt-Offer-Geschichten, um zu gucken, wie das funktioniert, oder?
Genau, also ja, gut, man macht sich natürlich nicht das Leben schwer, dementsprechend fängt man halt dann mal an mit den Top, mit den Bestseller-Produkten, ja, ja, ist ja wohl klar, also ist ja völlig klar und dementsprechend kann man da einfach auch sagen, ey, wir haben am Anfang teilweise sogar, bei manchen Shops haben wir nur 5 Produkte rein oder 10 Produkte oder maximal mal 25 Produkte, ohne Variationen jetzt, sage ich mal so, ja, dann kommst du natürlich noch auf mehr.
Ja.
Wenn du noch Geschmacksrichtungen und so ein Zeug hast. Aber ja, du brauchst erstmal, du brauchst deine Bestseller und du brauchst halt die Bestseller sind halt auch oft diese Einstiegsprodukte, ja, ob das jetzt diese Syrups sind und so weiter. So Sachen, die man einfach mal bereit ist auszuprobieren. Wenn du jetzt noch nicht so drin bist in dem Fitness-Game, weiß ich nicht, ob du dir als erstes Produkt irgendwie ein Ashwagandha oder Fischölkapseln kaufen wollen würdest, ja, sondern willst du dir vielleicht mal was Lifestyle-igeres, Cooleres kaufen.
Okay. Jetzt mit Blick auch auf Weihnachten, du hast jetzt eben die Adventskalender angesprochen, die Black Week. Was sind so Rabatte, die ich mitgehen muss auf TikTok-Shop, damit ich nicht komplett untergehe? Also reden wir hier von 10, 15% oder eher in dem Bereich 25 bis 30%?
Ich würde sagen, es ist relativ allgemeingültig für alle, die Black Friday Aktionen machen, egal wo. Ich würde sagen, wenn du selbst bei 20, also wenn du nicht mindestens 25% irgendwie gibst, dann lass es einfach stecken, dann mach bitte nichts an Black Week, dann nervt die Leute nicht mit deinem Billo-Angebot.
Das Problem ist nicht, ob du dir das leisten kannst, sondern einfach, ob das im Vergleich so mickrig aussieht, dass die Leute sagen, oh, das ist ja gar kein guter Deal für mich.
Ja, also man kann nochmal sagen, wenn man jetzt ein sehr teures Produkt hat, dann kann man ja quasi nicht auf den prozentualen Rabatt gehen, sondern auf die Ersparnis. Aber ja, man muss schon gucken, dass man sich da nicht lächerlich macht. Also wenn ein Kunde mir kommt und sagt, wir würden an Black Friday gerne 10% Rabatt geben, dann sage ich ja, alles klar, dann lassen wir es. Dafür machen wir keine Kampagnen jetzt für den Quatsch.
Werden wir nächstes Jahr noch über TikTok Shop sprechen, Simon? Was glaubst du so? Prediction, Glaskugel, was kennst du vielleicht schon an Entwicklung oder Produkterweiterung, wo du sagst, das hat bis jetzt im Markt keiner auf dem Schirm und das hat auf jeden Fall seine Daseinsberechtigung und entfaltet noch mehr Potenzial?
Ich sage, ja, das Produkt hat noch Entwicklungspotenzial. Ich glaube auch, dass TikTok noch nicht 100% zufrieden ist, wie ihr Rollout in Europa läuft. Ich glaube, die werden auch da nochmal mit der Blutgrätsche reingehen. Okay. Die werden sich nochmal sammeln. Und ich glaube, das ist so ein bisschen auch wie mit allem so. Also wenn du dich nochmal erinnerst, als irgendwie Instagrams Story-Links rauskamen, da war das auch irgendwie, ja, hä, wer kauft denn über Story? Wer macht denn da ein Swipe-Up? Das ist ja total unnatürlich. Das macht man doch am Computer oder so. Bis das alles mal normal wird oder noch normaler wird, das wird ja dem TikTok-Shop-Mechanismus zugutekommen. Und ich glaube, deswegen ist da auf jeden Fall noch Luft nach oben.
Ich glaube, Marken haben drei große Vorteile. Das ist einmal das Thema, educated sich selber, ne? Also die Leute lernen es einfach, so wie du es gerade beschrieben hast, es wird normaler. Dann das zweite Thema, die ganzen Kinderkrankheiten sind halt irgendwann raus, beziehungsweise nicht mehr so groß wie am Anfang. Das heißt, es gibt schon viele Marken, die Pionierarbeit geleistet haben und es wird vielleicht nicht mehr so schwierig zu starten. Und letztlich ist ja auch die Frage von, je mehr Leute mutig sind und Cases produzieren, desto stärker oder desto besser kann ich mich ja auch daran orientieren. Wenn du jetzt sagst, okay, es gibt diesen Artikel von OMR mit den Umsätzen, gibt es Beispiele oder Unternehmen vielleicht auch außerhalb von Europa, wo du sagst, guckt euch mal an, wie die TikTok-Shop machen, die haben es komplett verstanden. Das ist irgendwie so ein geiles Beispiel, an dem man viel lernen kann.
Fällt mir jetzt ad hoc nichts ein, aber es gibt auf jeden Fall, wenn man da mal kurz ein bisschen Google-Arbeit reinsteckt, wird man auf jeden Fall krasse Cases aus USA und UK finden, aber ich sage immer Vorsicht, ja, es macht nicht immer Sinn, es sind teilweise schon ein bisschen unterschiedliche Produkte im US-Markt und im deutschen Markt, man kann dort mal eine Richtung, ja, ein Gefühl kann man sich dort abholen, aber ich würde mich jetzt nicht so krass blenden lassen von den Zahlen.
Ja, das fand ich auch, es war ganz spannend, dass du gesagt hast, das sind eigentlich unterschiedliche TikTok-Shop-Produkte in den jeweiligen Ländern. Deswegen ist es halt total schwer, sich international dann die Sachen auch anzugucken, weil ehrlicherweise allein das Konstrukt ist irgendwie anders, wie es funktioniert. Deswegen gibt es ja in der EU oder in Deutschland noch ganz viel Pionierarbeit zu leisten. Ich bin sehr gespannt, was da noch für Cases aufkommen. Du hast jetzt ja gerade eben schon Sneak Peek gegeben, dass ihr vielleicht dann schon den nächsten großen Wurf nach More Nutrition auf TikTok-Shops habt im Kundenstamm. Bin ich sehr gespannt, was du uns erzählen wirst. Und sehen wir dich denn nächstes Jahr dann auch auf dem Adscamp wieder?
Ja, Jan, wenn du mich einlädst, dann komme ich.
Okay, sehr gerne. Bist immer unser Gast. Oder wir fahren nochmal gemeinsam irgendwo zu so einem Meta-Event und haben Spaß zusammen. Ist doch auch gut.
Jederzeit. Da würde ich mich natürlich auch immer wieder drüber freuen.
Und wir haben versprochen, wir machen noch eine Podcast-Folge Performance Marketing Opas erzählen von vor iOS 14.
Ja, das müssen wir vielleicht dann nicht ganz öffentlich machen, sondern nur für so ein für Leute, die so alt sind wie wir, dann geht das.
Gated Podcast für Ü35.
Genau.
Ja, gut, machen wir so. Simon, vielen, vielen Dank, dass du dein ganzes Wissen geteilt hast. Wenn ihr jetzt zugehört habt und sagt, ganz ehrlich, da gibt's noch ganz viele Fragen, die nicht beantwortet wurden. Den Simon findet ihr auf LinkedIn, auf Instagram. Wir verlinken alles in den Shownotes. Und wir freuen uns auf eure Bewertungen, eure Fragen. Feedback zum Podcast ist immer gerne gesehen. Und check mal die AdScamp-Seite auf, denn da gibt es die Warteliste für die günstigen Early Nerd-Tickets für nächstes Jahr. Und wir freuen uns dann gemeinsam, Simon und ich, wenn ihr nächstes Jahr am Start seid.
Yes, kommt unbedingt vorbei. Vielen Dank, dass ich heute hier sein durfte, dass wir nochmal das Thema aufgreifen konnten, weil wir leisten ja irgendwo auch Pionierarbeit, weil vielleicht haben wir ja den ein oder anderen Zuhörer jetzt dazu bewegt, sich nochmal mit dem Thema zu beschäftigen und das Ganze weiter voranzupushen.
Ja, ich bin mir sicher, das ist so. Da auch danke. Und auf jeden Fall sorgt es dafür, dass nächstes Jahr auf der OMR weniger Menschen heulen, dass es nicht funktioniert hat, sondern vielleicht mehr über Erfolgscases gesprochen wird.
Ja, das wäre doch traumhaft.
Ja, sehr gut. Weniger meckern, mehr machen. So, danke dir, Simon.
Gerne, gerne. Ciao, ciao.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch der Podcast gefällt und ihr mehr wollt, abonniert uns auf iTunes oder Spotify und bewertet uns gern. Und wenn ihr Hilfe braucht, damit eure Kampagnen fliegen lernen, bucht einfach eine kostenfreie Strategie-Session. Den Link findet ihr in den Shownotes.